Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Joachim Scholl, willkommen. Was war das für ein komisches Ostern, oder? Fast überall herrliches Wetter, aber selbst der Papst allein zu Hause. Und die Ostereier und Hasen mit bis zu 50% Rabatt schon vor dem Fest. Wann gab es denn sowas schon mal? Nie. Aber selbst dieser nette, süße Konsum von Ostereiern und Hasen war bestimmt vielen, vielen Menschen noch zu teuer, die so scharf rechnen müssen derzeit. 650.000 Betriebe haben bis Ende letzter Woche in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Millionen Beschäftigte verdienen spürbar weniger, das riesige Heer der Freiberufler keinen Cent. Aber die Kosten von Miete, Versicherung, Strom, Telefon und was sonst noch so abgebucht wird, all das läuft ja weiter. Und was ist, wenn man dieses Geld dafür einfach nicht mehr auf dem Konto hat? Genau darüber wollen wir uns jetzt heute austauschen mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Weniger Geld wegen Corona. Was müssen wir beachten? Sie können uns anrufen 0800 2254 2254. Wir bezahlen selbstverständlich das Telefonat 0800 2254 2254. Sie können uns auch schreiben eine E-Mail an corona@deutschlandfunkkultur.de. Und Ihre Fragen wird einer der bekanntesten, profiliertesten Fachmänner auf diesem Gebiet hierzulande beantworten. Im Studio ist Hermann Josef Tenhagen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind seit vielen Jahren einer der gefragtesten Finanzexperten, Herr Tenhagen. Seit 2014 leiten Sie Finanztipp, ein Online-Verbraucherratgeber, eine gemeinnützige GmbH. Verdienen Sie derzeit eigentlich weniger Geld?
Wir haben bei unseren Zahlen gesehen, dass das eigentlich ganz normal ist. Wir haben keine Zuwächse gehabt wie in den letzten Jahren immer um diese Zeit, aber wir sind auf dem normalen Level. Von daher im Augenblick geht es uns verglichen mit vielen anderen gut.
Ich meine, seit den ersten Tagen von Corona sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise ein Dauerthema auf Ihrem Portal. Sie haben auch einen extra Podcast dafür eingerichtet. Ich vermute, dass Sie einen doch riesigen Andrang von Verbrauchern haben, oder?
Wir haben einen riesigen Andrang. Zunächst mal haben wir ein paar Ratgeber hingestellt und die haben ein paar hunderttausend Abrufe gehabt. Also Ratgeber zu fragen, Arbeitsrecht und Corona, wie handhabe ich das? Wie ist das eigentlich mit meinen Reisen? Kriege ich mein Geld zurück? Wie ist das auch mit kleinen und mittleren Unternehmen? Wo kriege ich denn die Soforthilfen her? Wo kriege ich womöglich Kredite her? Und natürlich die Geldanlage. Wenn ich jetzt Geld an der Börse habe, wie gehe ich denn damit um?
Das werden wir bestimmt behandeln, Herr Tenhagen. Nochmal grundsätzlich, der Internationale Währungsfonds geht wegen der Coronavirus-Pandemie von der schlimmsten ökonomischen Krise seit der Weltwirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre aus. Also wir erwarten die schlimmsten wirtschaftlichen Konsequenzen, hat die IWF-Chefin letzte Woche gesagt. Sehen Sie das auch so?
Also ich halte das für sehr, sehr gravierend und auch für gravierender als 2008, 2009. Wobei man sagen muss, wir haben ja im Grunde die Wirtschaft in so eine Art künstliches Koma gelegt. Und an sich funktioniert alles. Das heißt, wenn wir gut aus dem künstlichen Koma wieder aufgeweckt werden, dann sollte es hinterher jedenfalls in Europa vernünftig laufen. Die Probleme, die die IWF-Chefin hat, die denkt natürlich auch an Asien, Südasien, an Afrika, an Lateinamerika, wo die Systeme nicht so gut funktionieren.
Hermann Josef Tenhagen, Sie bleiben die ganze Stunde bei uns, sind für unsere Hörerinnen und Hörer da. Der erste Anrufer, der kommt aus Pforzheim und heißt Frank Mertens. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl. Guten Morgen, Herr Tenhagen.
Herr Mertens, gleich Ihre Frage an Herr Tenhagen. Los.
Bei der damaligen Bankenkrise sind ja unsere Steuergelder verwendet worden, die Banken abzustützen, dass sie nicht ins Uferlose fallen. Jetzt haben wir eine Krise und viele kleine Betriebe brauchen Geld. Warum gehen die nicht kulanterweise helfen denen, damit die Wirtschaft langsam wieder angekurbelt werden kann? Die Banken hätten vielleicht einen Vorteil, dann müssten sie für geparkte Gelder keine Zinsen zahlen, ja? Wie sieht es da aus? Ist da eigentlich schon mal wieder was zurückgezahlt worden den Banken?
Also zum einen, wenn man jetzt schaut, wie die Banken sich in der Krise verhalten, so verhalten die sich sehr unterschiedlich. Es gibt eine Reihe von Banken, die relativ vorbildlich mit ihren Kunden umgehen und die das ordentlich machen. Aber es gibt auch viele Banken, die das leider nicht so tun. So viele, dass sogar Peter Altmaier, der ein sehr höflicher Mensch ist, unser Bundeswirtschaftsminister, dann gesagt hat, das sei so nicht gedacht gewesen, dass die Banken so zurückhaltend seien bei der Kreditvergabe. Weil, wie gesagt, eigentlich sind die Firmen nur in einem künstlichen Koma. Das funktioniert alles und hinterher sollte es weiter funktionieren. funktionieren, da müsse man nicht so zurückhaltend sein mit der Kreditvergabe. Also es hatten noch nicht, jedenfalls vor 1,5 Wochen, nicht alle Banken den Schuss gehört. Etliche hatten ihn schon gehört. Was das Geld zurückzahlen angeht, da ist das sehr unterschiedlich. Ein Teil des Geldes ist zurückgezahlt worden, aber ein Teil ist auch nicht zurückgezahlt worden. Und das meiste, muss man ja sagen, waren damals Garantien. Und viel Geld haben die Landesbanken uns gekostet, die eine Menge Geschäfte gemacht haben, zum Beispiel in Irland, wo die Iren im Augenblick noch zurückzahlen, was die deutschen Banken da an Geschäften gemacht haben.
Aha.
Ja, also wenn Sie es verkürzt, gehen Sie zu Ihrer Bank, die sollte Ihnen helfen. Wenn sie Ihnen nicht hilft, ist das ein besonderer Anlass, sich bei nächster Gelegenheit eine neue Geschäftsbank zu suchen.
Aha, gut. Ich bedanke mich für die Info insofern.
Dankeschön, Herr Mertens. Stichwort Banken. Also bei der Finanzkrise 2008 musste sich die Kanzlerin mit dem Finanzminister ja ins Fernsehen stellen und sagen, es ist genug Geld da, bitte lauft nicht zu den Bankautomaten. Das ist eigentlich kein Problem derzeit, Herr Tenhagen, oder?
Nein, das ist kein Problem. Also man braucht nicht zu den Geldautomaten zu laufen und man sollte im Augenblick vielleicht sogar ein bisschen weniger zu Geldautomaten laufen als normalerweise, weil weniger mit Bar zu bezahlen ist im Augenblick hilfreich gegen die Verbreitung des Coronavirus. Ich bin durchaus ein Anhänger von Bargeld, aber das muss man im Augenblick jetzt gerade nicht übertreiben. Wo immer man das virtuell mit Karte machen kann, das bezahlen sollte man es im Augenblick tun.
Sie haben vorhin gesagt, Herr Tenhagen, dass sozusagen auf Ihrem Finanzportal ganz viele Anfragen zur Miete kommen. Das ist, glaube ich, wirklich eines der drängendsten Probleme derzeit, wenn die Miete nicht pünktlich überwiesen werden kann. Da hat die Regierung ja auch vorgeschaltet, also Mietkündigungen sind erstmal nicht zu befürchten, dass man also gleich aus der Wohnung fliegt. Aber es ist trotzdem ein zweischneidiges Schwert.
Naja, also die Regierung hat gesagt, man kann normalerweise, wenn man die zweite Miete nicht bezahlt, kann man gekündigt werden. Die Regierung hat gesagt, das gilt jetzt vorläufig mal nicht für April, Mai und Juni. Möglicherweise wird das sogar noch mal verlängert. Das heißt aber nicht, dass man diese Miete nicht bezahlen muss. Man muss die Miete dann halt nachzahlen über die kommenden 2 Jahre. Und irgendwann muss man das Geld ja verdienen. Wichtig für den Mieter ist auf jeden Fall mit dem Vermieter Kontakt aufnehmen. Vielleicht kann man ja wenigstens die Hälfte der Miete zahlen. Der freut sich. Und man muss hinterher nicht so viel nachzahlen. Wenn man es aber gar nicht zahlen kann, jetzt im April schon anfangen mit gar nicht zahlen. Weil wenn man im April noch gezahlt hat und dann im Mai mit dem Rücken an der Wand steht, dann kann man die April-Miete, die kann man nicht zurückholen. Also das gilt so für die, also ganz wichtig ist, wenn man absehen kann, dass es finanziell schwierig wird, tatsächlich das jetzt schon entscheiden. Für den April hat man wahrscheinlich die Miete schon gezahlt. Also wenn man das jetzt für den Mai macht, auf jeden Fall dann die Entscheidung treffen. Und bei allen anderen Sachen auch gucken, frühzeitig ein bisschen die Kröten zusammenhalten, damit man über die Runden kommt.
Wie muss ich das rein praktisch machen? Also muss ich mich an den Vermieter schriftlich melden? Muss ich also sagen, sehr geehrt, oft sind es ja Wohnungsgesellschaften, wenn man zur Miete wohnt mit einer riesigen Wohnungsgesellschaft, muss man die dann anschreiben und sagen, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Sie leider informieren, dass im Mai keine Miete überwiesen wird.
Ich würde tatsächlich zuerst mal anrufen und dann im zweiten Schritt tatsächlich ein Schreiben aufsetzen, wo ich mich dann darauf beziehe, dass die gesetzliche Regelung gibt und dass ich leider deswegen im Augenblick die Miete nicht überweisen kann und dass ich auch bereit bin, darüber nachzudenken mit dem Vermieter oder der Vermietungsgesellschaft gemeinsam, wie man das denn in den kommenden 2 Jahren dann irgendwie nachholt und ab wann man das nachholen kann.
Mhm. Ist es, wenn ich einen Dauerauftrag habe, kann ich den bei der Bank dann einfach erstmal kündigen?
Wenn ich den Dauerauftrag habe bei der Bank, dann würde ich den tatsächlich kündigen und würde damit auf diese Art und Weise das machen. Aber vorher immer bitte Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen. Nicht, dass der sich einfach wundert. Das ist die schlechteste Variante.
Wir bekommen jetzt eine E-Mail von Heiko Labusch aus Ostfriesland. Er schreibt, ich bin selbstständiger Keramikermeister und habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung seit Jahren laufen. Durch die Krise wird es schwierig, den Betrag weiter leisten zu können, da diese Ausgaben durch die Soforthilfe nicht abgedeckt sind. Stunden kann ich wohl nicht, oder? Fragt Herr Labusch.
Also ich würde auf jeden Fall mit der Versicherung mal Kontakt aufnehmen, ob man das nicht gestundet bekommen kann. Egal, also erstens kann es sein, dass es sogar vertraglich geregelt ist für einige Monate. Zweitens kann man auf jeden Fall aber auch mit der Versicherung Kontakt aufnehmen, weil die kennen ja die Situation auch und mit denen darüber reden, wie man das über einige Monate gemacht bekommt. Wichtig, wo wir gerade bei Versicherung sind, andere Beiträge kann man ganz sicher stunden. Lebens- und Rentenversicherungen kann man beitragsfrei stellen für einige Zeit. Das tut einem nichts, wenn man jetzt verhungern würde und hinterher in der Rente 5 Euro mehr hat. Das ist die falsche Variante. Die stundet man jetzt, damit man dieses Geld weiter in der Tasche hat und über die Runden kommt.
Versicherung, auch ein Aspekt unter vielen, den Sie mit Hermann Josef Tenhagen diskutieren können oder Ihre Fragen stellen. Angerufen hat uns jetzt Julia Löser aus Leipzig. Guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Frage ist, eine Freundin von mir ist Studierende und finanziert ihr Studium über eine Anstellung in Teilzeit bei einem namentlichen Modehersteller und als Einzelhandel. Und kriegt jetzt halt durch die Situation auch Kurzarbeitergeld, weil natürlich der Laden geschlossen ist. Und aber als Studierende hat man keinen Anspruch auf Aufstockung und ist sowieso schon immer an der Grenze, sage ich mal, zum Existenzminimum damit. Und jetzt durch das Kurzarbeitergeld ist bisher noch gar nicht klar, wie viel sie am Ende des Monats überhaupt rausbekommen wird. Hat sie denn irgendeine Möglichkeit, auch Unterstützung zu beantragen?
Also bei dem Kurzarbeitergeld etlicher Modeketten ist es tatsächlich so, dass Gott sei Dank die Modeketten das Kurzarbeitergeld auf bis zu 90% des letzten Netto aufstocken. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass so eine Studierende in sozusagen so ein bisschen in ein Loch fällt, weil das so einfach nicht ist. Man kann aber, wenn man kein BAföG bekommt, auch Wohngeld beantragen. Wenn sie das noch nicht gemacht hat, dann sollte sie das unbedingt tun, weil Wohngeld gibt es dieses Jahr ohnehin einfacher. Wohngeld ist relativ viel, was man dann da bekommt, ist ja auch geschenkt. Und das sollte man dann jetzt auch beantragen für den April noch und damit das auf jeden Fall funktioniert. Ob sie es bekommt, kann sie leicht ausrechnen. Es gibt beim Berliner Senat einen Wohngeldrechner, bei dem man das überschlägig mal ausrechnen kann. Und dann setzt man sich dann hin und füllt diese länglichen Formulare online aus in der jeweiligen Kommune. Wenn es Hilfe braucht, gibt es bei den Sozialverbänden, normalerweise auch bei den Wohnungsämtern der Stadt, wird einem dabei geholfen.
Gut, vielen Dank.
Frau Löser, vielen Dank. Alles Gute nach Leipzig. Und wir gehen weiter nach Berlin zu Diethelm Wohnhaas. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, die prognostizierte Rezension. Was bedeutet die für Menschen wie meine Frau und mich, die im kleinen Bereich über einen Finanzdienstleister Geld angelegt haben? Sollten wir uns das Geld lieber abziehen und unter das Kopfkissen legen? Müssen wir mit enormen Verlusten rechnen oder was würden Sie raten?
Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie Sie Ihr Geld angelegt haben, Herr Wohnhaas. Weil wenn Sie zum Beispiel Festgelder haben, da ändert sich überhaupt nichts. Wenn Sie eine Lebensversicherung haben, einer klassischen Art, dann würde sich erstmal auch nichts ändern. Wenn Sie in Aktien angelegt haben, Aktienfonds, dann werden Sie sozusagen jedenfalls kurzfristig deutliche Einbrüche spüren. Da hängt es einfach davon ab, wie lange Sie Zeit haben. Wir empfehlen bei Finanztipp immer, Indexfonds zu kaufen mit einer Laufzeit, also mit 10, 15 Jahren, mit denen man sich da festlegt. Dann über 15 Jahre hat es in der Vergangenheit bei allen Finanzkrisen, die da so waren, noch nie Verluste gegeben und im Schnitt 7% oder 8% Rendite. Das heißt sogar mit der letzten Finanzkrise und dem Platzen der Dotcom-Blase inklusive konnte man da ordentliche Renditen machen, aber eben über die lange Frist. Kurzfristig, dieses Jahr, nächstes Jahr, sieht das für Leute, die viel Geld in Aktien angelegt haben oder viel von ihrem Geld in Aktien angelegt haben, nicht so schön aus.
Wir haben das über einen vertrauensvollen Berater gemacht und die Gelder sind in gemisch angelegt, also teilweise in Aktien, teilweise in Pfandbriefen, also Rentenpapieren, genau, ja.
Ja, die Frage ist halt einfach, wie viel Sie in Aktien drin haben. Und vor allen Dingen, die Verluste haben Sie bei den Aktien erst gemacht, wenn Sie die Dinger verkaufen. Also wenn die Streuung ordentlich ist und schön breit ist, dann würde ich eben schauen, dass ich nun gerade dieses Jahr und nächstes Jahr nicht unbedingt was verkaufen muss. Und ansonsten würde ich auch nochmal auf die Kostenstruktur gucken, weil häufig ist das so, dass euch in gemischten Depots gar nicht so viel Rendite bei rauskommt, aber die Kosten relativ hoch sind. Das ist ganz wichtig, dass man an der Stelle da mal genauer drauf guckt. Ich hatte das gerade letzthin bei einem Kollegen, Journalisten, habe da drauf geguckt, der hat sehr, sehr viel Geld, heißt vierstellige Beträge jedes Jahr für sein Depot ausgegeben, weil er eine Erbschaft gemacht hatte und einen sechsstelligen Betrag angelegt hatte. Das war jetzt irgendwie echt viel Geld, das muss nicht sein.
Gut, vielen Dank. Ja.
Dankeschön, Herr Wohnhaus. Aber Stichwort Aktien, Herr Tennagen, ich habe mich auch gefragt, ob jetzt sozusagen die Aktienkultur, die ja doch in Deutschland weniger verbreitet ist, jetzt nicht noch mal wieder einen Rückschlag bekommt. Weil ich meine, die Sparbücher haben nichts gebracht. Und das Mantra der letzten Jahre war, ja, legt euer Geld eben in diese gemischten Aktienfonds, die Aktienindexfonds an, kann euch nichts passieren. Was ist denn aber, wenn ich jetzt meine Erspartes da drin habe, ja, und jetzt brauche ich das Geld? Wenn ich jetzt verkaufen muss, dann habe ich 30-40% Verlust, ne?
Richtig, wenn Sie jetzt verkaufen müssten, hätten Sie, also im Augenblick stand heute beim DAX ungefähr 25% und auch weltweit 25% Verlust. Das sollten Sie aber auch nicht so gemacht haben. Hat Ihnen bestimmt auch niemand empfohlen, weil die Leute, die empfohlen haben, Aktien oder Aktienindexfonds zu kaufen, haben wir auch, haben immer gesagt, 10, 15 Jahre sollte die Perspektive sein. Und wenn man, wenn man Geld braucht für die nächsten Jahre, soll man das lieber in einem Festgeld haben. Und wenn man jetzt schon weiß, dass man etwas für die nächsten 2, 3 Jahre hat, lieber aus dem Aktienfonds rausnehmen, wenn er gerade gut gelaufen ist, und auf dem Festgeldkonto parken für die nächsten 2, 3 Jahre. Das ist eigentlich die Strategie. Und 15 Jahre, da hat man, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten noch nie ein Problem gehabt.
0800 2254 2254, das ist die Nummer, unter der Sie weiterhin uns und Hermann Josef Tennagen vom Finanztipp-Online-Portal erreichen. Und diese Nummer hat Uwe Kaiser aus Gera gewählt. Guten Morgen, Herr Kaiser.
Guten Morgen.
Ihre Frage an Herrn Tennagen.
Ich wollte gern Herrn Tennagen fragen, eine Frage stellen zu dem Hilfspaket für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern. Mhm. Ob es sich lohnt, eventuell noch etwas zu warten, ob vielleicht doch von Regierungsseite noch Nachbesserungen stattfinden werden, denn wir halten dieses Programm doch für sehr zweifelhaft. Ich halte es doch eher für ein Wohlfühlprogramm für die Sparkassen und Banken, die natürlich jetzt mit einer 100%igen Absicherung ihr, in Anführungsstrichen, unbeliebtes Geld durchreichen können, aber der Einzelunternehmer natürlich voll in der Pflicht und in der Verantwortung steht gegenüber der KfW mit 3% Zinsen. Also ich weiß nicht, ob man das ein Hilfsprogramm nennen kann, auch in Hinsicht auf die Hilfen, die Kleinstunternehmer erhalten haben. 3% Zinsen für Geld, was bei der EZB mit 0% Zinsen zu bekommen ist. Und jeder normale Darlehensnehmer bekommt heute einen vernünftigen Zinssatz für ein Darlehen, aber nicht mit 3%. Sollte man da vielleicht eventuell noch warten, ist da noch eventuell noch etwas Nachbesserung zu erwarten?
Wenn Sie warten können, dann können Sie ja jederzeit die anderen Programme auch bei der KfW oder bei den Bürgschaftsbanken versuchen anzuzapfen. Die Idee dieses Programms war eine doppelte. Zum einen war das, diese zögernden Banken dazu zu bringen, dass sie auf jeden Fall Geld an ihre Stammkunden, an die Unternehmen in ihrem Bereich durchreichen, damit da Geld ankommt. Und das zweite war, die 3% sind tatsächlich so eine Art Strafzins, sozusagen. Die sind jedenfalls teurer als die anderen Programme, weil man wirklich nur möchte, dass das im Notfall genutzt wird und nicht, wenn man eins von den anderen Programmen nutzen kann. Das heißt, wenn Sie die Gelegenheit, die Chance haben, eins von den anderen Programmen mit niedrigeren Zinsen zu nutzen, tun Sie das. Wenn Ihre Bank sich aber bockbeinig anstellt oder nicht irgendwie funktioniert und Sie brauchen dieses Geld dringend, dann ist das eine Möglichkeit, überhaupt an die Liquidität zu kommen, damit Sie vernünftig über die Runden kommen. Über die Frage, was man dann hinterher mit den Banken nochmal diskutieren muss, warum das mit den anderen Programmen nicht gut geklappt hat, das ist in der Tat eine wichtige Frage. Ich beobachte das ja aus der Perspektive hier in Berlin, wo man sagen muss, die Direkthilfen, die rein staatlich oder über die IBB, die Investitionsbank, direkt vergeben worden sind, das hat sehr, sehr zügig, sehr schnell funktioniert, während immer dann, wenn irgendwelche Banken dazwischen geschaltet waren, hat das länger gedauert. Und das ist eigentlich nicht das, wofür man die Banken zwischendurch braucht, damit sie den Prozess aufhalten. Von daher gilt sicherlich nicht für alle Banken, aber da wird man nachher über die einzelnen Banken noch reden müssen. Und für die Unternehmer ist das ganz klar. Da hat man ja einen Eindruck davon, wie die eigene Hausbank in der Krise funktioniert. Und möglicherweise muss man daraus dann auch Konsequenzen ziehen.
Ja. Herr Kaiser, vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach Gera. Danke. Eine E-Mail hat uns erreicht von Dagmara Veit. Und Ihre Frage ist, wie könnten sich die Immobilienwerte während bzw. nach der Corona-Krise entwickeln und in diesem Zusammenhang auch also fremdfinanzierte Immobilien mit Krediten belastete, wenn es zu einer Rezession kommen würde?
Naja, also wenn man die Immobilienpreise in den letzten Jahren in vielen Städten, Großstädten und Städten überhaupt deutlich gestiegen, das muss sich nicht so fortsetzen, weil das ist immer eine Funktion. Also wenn das Einkommen steigt, dann steigen auch die Immobilienpreise mit. Wenn die Einkommen jetzt nicht steigen oder sogar fallen, wird das Auswirkungen auf die Immobilienpreise haben. Das ist für jemanden, der drin wohnt, der muss halt selber das bezahlen können. Für jemanden, der das sozusagen als Kapitalanlage angesehen hat, ist das möglicherweise in den nächsten paar Jahren nicht ganz so attraktiv, wie es in den letzten 10 oder 15 Jahren war.
Auch das war ja sozusagen eine Strategie, die in letzter Zeit und in den letzten Jahren immer wieder ventiliert wurde. Leute, legt euch Eigentum zu.
Ja.
Also die Immobilienkredite waren sensationell niedrig. Viele Leute haben ihr Geld zusammengekratzt. Was ist denn, Herr Tenhagen, wenn ich jetzt aber doch auch vielleicht ein Schulden habe, über 10, 20, 50, 20 Jahre und muss jeden Monat ein 1.000er oder 1.500 Euro Kredit abzahlen und es ist eng bei mir auf dem Konto.
Wenn ich selber drin wohne, wenn das ein Verbraucherimmobilienkredit ist, dann kann ich den tatsächlich auch stunden. Wir haben da bei Finanztipps so einen Ratgeber dazu, wo es auch drin steht. Also tatsächlich 3 Monate stunden kann man auf jeden Fall auch mit der Bank sprechen vorher. Und wenn man sich mit der Bank nicht einigen kann, werden die Raten sozusagen am Schluss der Kreditlaufzeit drangehängt. Also wenn der Kredit ein Immobilienkredit ist und läuft noch 7 Jahre, würde man im Zweifel bis zu 7 Jahre Zeit haben, um es hinten dran zu hängen. Wenn man es vorher machen kann, ist natürlich besser, aber sozusagen das würde gehen, wenn man allerdings die Immobilie sozusagen vermietet hat, also sozusagen gewerblich das gekauft hat, dann ist man in einer schwierigeren Situation, ganz eindeutig.
Das wird jetzt Ursula Hühnerbein interessieren, aus Großkotzenburg ruft sie an. Es geht hier um Immobilien. Guten Morgen, Frau Hühnerbein.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage an Herrn Tannen.
Mein Bruder und ich sind beide Rentner mit einer nicht allzu hohen Rente und ein wesentlicher Teil kommt aus der Miete eines Geschäftshauses, das wir beide haben, das wir beide von unseren Eltern geerbt haben. Der Mieter dieses Geschäftes zahlt keine Miete zurzeit und wird wahrscheinlich auch Insolvenz anmelden müssen. Unsere Frage jetzt, hätten wir in irgendeiner Weise auch Anspruch auf staatliche Hilfe, könnten wir die beantragen, weil uns eben halt auch ein großer Teil unseres Einkommens weggebrochen ist auf diese Art und Weise. Und wohl auch, das wird wohl auch so bleiben.
Also sozusagen eine richtig schöne Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Ein direktes Programm für Menschen in Ihrer Situation gibt es erstmal nicht, weil diese Immobilie, wenn Sie die vermieten, ist gewerblich, da gibt es eben diese Kreditnachlässe nicht. Jetzt ist es so, wenn Sie mit Ihrem Mieter gesprochen haben und der Ihnen gesagt hat, also er kann jetzt im Augenblick nicht zahlen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder der kommt wieder auf die Füße, wenn Sie aber jetzt schon sagen, der kommt nicht mehr auf die Füße,
wahrscheinlich nicht, ja.
Dann ist das womöglich auch ein Problem, was der vorher schon hatte. Das heißt, der kriegt auch keinen Kredit, dann ist es wirklich geboten für Sie, würde ich denken, dass Sie sich nach einem neuen Mieter oder einer neuen Mietstruktur da umgucken. Was anderes kann ich Ihnen im Augenblick leider an der Stelle nicht sagen. Sie können natürlich immer Liquiditätshilfen versuchen zu beantragen, aber normalerweise wird man Ihnen dann sagen, und gerade wenn Sie sagen, der meldet jetzt Insolvenz an, weil das sowieso nicht gut dran stand, dann wird man Ihnen sagen, ist ja nicht mal ein Corona-Fall, also jetzt mal ein bisschen hart formuliert.
Ja.
Sie könnten da ein echtes Problem haben. Also von daher eher die zügige Suche nach einem neuen Mieter an der Stelle und auch das Absprechen mit dem bisherigen Mieter, weil wenn das so ist, dann ist auch tiefer in der Insolvenz für den keine Lösung.
Ja, selbst wenn der Vertrag an sich läuft, sein Vertrag noch 10 Jahre lang. Und man könnte ihn dann aber kündigen, sozusagen.
Ja, der hat jetzt erstmal die 3 Monate Luft und womöglich hat er noch länger Luft, je nachdem, was die Regierung macht. Aber wenn Sie sagen, das ist jetzt eigentlich gar nicht die Lösung für ihn, dann ist es vernünftig, also reden, dass Sie miteinander reden, weil es ist ja nicht so, dass die Ansprüche, die Sie haben, verfallen würden, sondern die Ansprüche sind dann hinterher immer noch da. Und die wären also Teil sozusagen der Ansprüche, die eine Insolvenz bedienen müsste und auch da wäre es dann vielleicht besser, wenn man eine andere Lösung findet.
Ja, da stehen dann halt an erster Stelle die Banken und Sozialabgaben. Ganz zum Schluss kommen dann wir.
Ja, natürlich. Aber deswegen ist es ja, trotzdem sind Sie dann da. Ne? Also sozusagen diese Insolvenzprobleme hat er dann. Reden Sie mit ihm oder mit ihr, je nachdem, wer das dann da ist.
Ja, okay.
Frau Hühnerbein, vielen Dank für den Anruf. Ja. Alles Gute dennoch. Ja. Und wir gehen weiter zu Silvia Schöll. Guten Morgen, Frau Schöll.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eine für mich eigentlich ganz wichtige Frage. Das geht jetzt ohne Ende Gelder überall hin. Die Massen, die Milliarden, die, was weiß ich. Wir haben den Klimawandel vor Augen. Wir spüren ihn. Es wird auch mehr. Das ist völlig außer Acht gelassen. Herr Zenhagen, wo soll das Geld herkommen, die nächste Generation? Die haben ja noch nicht mal einen Funke, überhaupt eine Chance, irgendwas zu machen, jetzt an Arbeit oder so. Wo sollen die jungen Menschen das in Zukunft herkriegen, wenn wir Alten nicht mehr das hinkriegen?
Ja, also das ist in der Tat ein großes Problem, dass wir jetzt sozusagen sehr auf Sicht fahren, wie das jetzt in der Politik so schön heißt. Es gibt dann zwar hin und wieder einen Minister, also Herr Scholz hat sich mal so geäußert, Herr Altmaier auch so, die sagen, okay, das Geld, was man jetzt ausgeben muss, um uns wieder in die Gänge zu kriegen, das muss man natürlich für eine klimagerechte Wirtschaft ausgeben, das muss man an den Stellen ausgeben. Das wird man in den kommenden Wochen und Monaten sehen müssen. Da sind wir auch als politische Bürger gefragt, darauf Einfluss zu nehmen und zu sagen, also das muss in diese Richtung gehen, wenn Geld wieder ausgegeben werden muss. Weil machen wir uns nichts vor. Jetzt im Augenblick machen wir Soforthilfen. Wenn das Ganze wieder in die Gänge kommt, dann werden wir tatsächlich Konjunkturprogramme brauchen, und zwar europaweit. Und dann geht es natürlich darum, dass wir mit einer klimafreundlicheren Mobilität hinkommen. Dann geht es natürlich darum, dass wir unsere Immobilien dass sie weniger Energie brauchen hinterher, dass unsere Industriegesellschaft besser funktioniert fürs Klima. Das müssen wir dann politisch machen, und das ist sozusagen, wenn man nicht mehr nur auf Sicht fährt, die nächste Aufgabe für diese Konjunkturprogramme. Diesmal also keine Abwrackprämie für Autos, sondern vielleicht ein 1-Million-Dächer-Programm für Solardächer.
Ja, zum Beispiel, wir hatten eine gute Anfrage, aber wir kennen das Auswasser doch gar nicht, auch vom Virus nicht. Da gesehen, kann man gar nicht so weit schätzen. So meine Ansicht. Okay, aber Dankeschön.
Frau Schön, alles Gute, Dankeschön. Danke. Und tschüss. Wir gehen nochmal zurück zum Grundstücks- und Immobilienthema mit Karl-Heinz Richter. Guten Morgen, Herr Richter.
Guten Morgen, ich habe eine Frage. Wenn man jetzt einen Kredit aufgenommen hat für einen Grundstückskauf durch Erben und so, und kann man diese Sache von der Steuer irgendwie absetzen, diese Kredit? Rückzahlung. Man muss ja annehmen, dass das Einkommen irgendwann sinkt oder die Rente sinkt, und dann hat man ein Problem. Und kann man das vorher schon von der Steuer absetzen?
Das kann man so jedenfalls nicht von der Steuer absetzen. Sie können Kosten für eine Immobilie nur dann von der Steuer absetzen, wenn Sie die Immobilie vermieten. Für das Grundstück per se gilt das so nicht. Also das heißt, Sie müssen gewerblich mit diesem Grundstück umgehen. Und dann können Sie da darüber nachdenken, wie Sie das machen können. Da können Sie auch Kosten dann absetzen. Aber solange Sie das jetzt nur halten, weil Sie möglicherweise Ihre Geschwister ausgezahlt haben in einem Erbfall, diese Kosten können Sie nicht absetzen.
Naja, ach so, ja, okay, dann ist die Frage damit beantwortet. Danke.
Dankeschön, Herr Richter. Lena Müller hat uns eine E-Mail geschrieben, Herr Tenhagen. Meine Rente ist klein, schreibt sie, und ich bekomme aufstockend Grundsicherung. Seit diesem Monat ist meine Wohnung zu teuer und ich muss den Differenzbetrag zur angemessenen Miete selbst aufbringen. Ein Umzug in eine günstigere Wohnung ist wegen Corona gestoppt. Wo kann ich einen Zuschuss beantragen, nachdem das Grundsicherungsamt diesen abgelehnt hat? Viele, viele Aspekte in dieser Frage.
In der Tat. Also das Erste, was mich wundert, ist, dass die Wohnung jetzt zu teuer geworden sein soll. Das sollte sie doch nochmal überprüfen, ob die Mieterhöhung eigentlich überhaupt rechtens war. Das andere ist, sie kann an ganz, ganz vielen Bereichen sozusagen erstmal Stunden, um sich Zeit zu kaufen. Sie kann bei Strom, Gas, Telekom, Internet, all die Dinge kann man für tatsächlich auch für 3 Monate erstmal nicht bezahlen, um Luft zu bekommen, um das herauszufinden, wie man das besser machen kann. Findet man die Informationen alle bei Finanztipp, man findet auch die günstigeren Anbieter, die es dann häufig gibt bei uns. Das würde ich als Erstes machen und dann tatsächlich nochmal überprüfen, warum die denn jetzt gerade teurer geworden sein soll.
Wir gehen zu Manfred Strick jetzt. Er ruft aus Zeuthen an und er hat ein Thema, das wir noch nicht hier in dieser Stunde hatten: Reisen. Guten Morgen, Herr Strick.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Mein Problem ist eine Reise, mit der wir konfrontiert werden Anfang Juni. Wir haben eine Reise gebucht bei Xtra nach Italien. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Reise stattfindet. Wir haben auch, aber jetzt geht es um die Zahlung. Wir haben 35% angezahlt Und die Hauptzahlung, 65%, wäre jetzt Anfang Mai fällig. Wenn wir jetzt stornieren würden, rechtlich gesehen müssten wir 25% Stornogebühren bezahlen. Würden wir also auf diesen 25% sitzen bleiben. Wenn wir aber die volle Summe jetzt einzahlen, ist die Frage, wie ist die Rückzahlung gesichert? Und wir wissen ja auch von Thomas Cook, die Insolvenz steht dann vielleicht bei Big Extra an. Wie würden wir rechtlich zu unserem Geld zurückkriegen?
Ich gebe Ihnen jetzt mal einen nicht rechtlichen Tipp. Sie zahlen im Mai diese nächste Rate nicht und machen einfach erstmal auf toter Mann, weil im Augenblick ist das, was die Regierung ja plant, ist tatsächlich, dass man sozusagen den zwangsweise den Reiseveranstaltern Kredit geben soll und frühestens Ende 2021 sein Geld zurückbekommt. Das würde man nicht machen. Wenn aber im Mai klar ist, dass sie auf jeden Fall nicht nach Italien reisen können, dann muss diese Reise abgesagt werden und dann bekämen sie auch die 35% zurück, die sie schon angezahlt haben. Vielleicht auch erst Ende 2021, aber sie würden dem Reiseveranstalter, dem sie nicht über den Weg trauen sollten an der Stelle im Augenblick, jedenfalls nicht weiteren Kredit geben.
Wenn die aber das hinauszögern und sagen, wir wissen ja noch gar nicht, was im Juni ist, dann verlangen die ja von uns wahrscheinlich die volle Zahlung.
Ja, sie haben aber doch ein bisschen Zeit sozusagen. Machen Sie ein bisschen Schriftverkehr.
Okay. Bedanke
ich mich dafür. Danke. Dankeschön, Herr Struck. Und wir gehen jetzt weiter zu Gerald Guhr. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ich hätte eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre selber gebaut, eine Firma. Bin jetzt wieder vor der Wiedereröffnung, bin mit dem Umzug gerade beschäftigt. Viele Aufträge sind jetzt storniert, habe aber in den letzten Jahren keinen Umsatz gemacht, da ich selbst gebaut habe. Jetzt hänge ich natürlich da mit der Corona-Krise und weiß nicht, wie ich jetzt momentan weitergehen soll. Ich habe einen Kredit aufgenommen, teilweise eigenfinanziert, teilweise fremdfinanziert durch die Bank. Und jetzt wollte ich mit der Produktion anfangen wieder. Und jetzt weiß ich auch nicht, was los ist.
Also ehrlich gesagt, ich weiß das nicht besser als Ihre Bank. Sie werden mit Ihrer Bank über das Konzept reden müssen, weil Sie haben ja von der Bank einen Kredit bekommen, weil die Bank der Meinung war, dass Ihr Geschäftsmodell, was Sie da jetzt vorgehabt haben, vernünftig ist und Sie brauchen im Grunde 2 oder 3 Monate Überbrückung, um dann tatsächlich starten zu können. Reden Sie mit der Bank darüber, weil die haben ja sonst, müssen ja sonst den Kredit, den Sie ihnen schon gegeben haben, auch in Schornstein schreiben. Das wäre meine erste Empfehlung. Und dann ist da tatsächlich, je nachdem, wo Sie sind, also in zum Beispiel in NRW haben die sozusagen für Firmen, die in so einer Situation sind wie Sie, gesagt, man könne auch darüber reden, ob man für die noch Soforthilfen locker machen kann. Aber da wird das dann.
Ich bin also in Bayern und ich müsste eigentlich nachweisen, dass ich in den letzten Monaten ja Umsatz gemacht habe, den ich ja gar nicht habe. Das kann ich nicht nachweisen.
Richtig, aber dann reden Sie trotzdem mit den einschlägigen Stellen darüber, weil die haben mehr solcher Probleme. Vielleicht gibt man ihnen dort einen Hinweis und im Zweifel schreiben Sie einen Brief an Ihre Staatskanzlei und an Ihren Abgeordneten lokal. Das ist immer sehr hilfreich, weil die haben ja sozusagen den Stopp hier politisch beschlossen und die versuchen auch politisch da wieder rauszukommen. Ihr Abgeordneter, Ihre Abgeordnete ist eine gute Hilfe dabei in solchen kritischen Fragen.
Aber Sie schlagen mir auch vor, ich soll mal Soforthilfe Bayern, die 9.000, soll ich mal trotzdem schriftlich...
Beantragen Sie, aber nicht nur schriftlich, man reden. In so Situationen wie Ihre.
Da kann ich auch anrufen.
Ja, anrufen, ja, natürlich anrufen. Immer anrufen erstmal. Ja,
Herr Guhr, ja, herzlichen
vielen
Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Gerne. Ihnen auch herzlichen Dank. Für einen Hörer ist noch Zeit. Mohamed Merdad ruft hier ja an. Es geht auch um Immobilien. Legen Sie los.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Immobilie, also die privat benutzt wird. Und vor 8 Jahren haben wir das durch Bank finanziert. In 2 Jahren läuft die Zinsbindung aus und für die Restsumme könnten wir neu verhandeln, also beziehungsweise müssen wir. Und bevor Corona-Krise eingetroffen ist, dann haben wir schon mit der Bank Gespräche gehabt und ein Angebot uns eingeholt. Die Frage ist generell, wie die Zinsen sich entwickeln würden. Also jetzt kurz nach der Krise, sollen wir dann vernünftigerweise die noch 2 Jahre abwarten erst dann? Also,
das ist
oder wäre das der richtige Zeitpunkt jetzt?
Ehrlich gesagt, das ist natürlich immer eine Wette, die Sie eingehen, aber ich würde immer denken, dass die Zinsen relativ niedrig bleiben. Wenn Sie also nicht ein ganz grandioses Forward-Darlehen-Angebot bekommen, also irgendwas unter 1%, dann würde ich abwarten.
Okay,
Herr Merdad,
das heißt...
Sie verhandeln dann in 2 Jahren, weil die Zinsen dann immer noch niedrig sind und jetzt müssen Sie für die Vorwärtsdarlehen einen Zuschlag bezahlen. Den brauchen Sie dann nicht zu bezahlen. Der wäre ja sonst 0,2 bis 0,3%.
Herr Merdert, vielen Dank Ihnen und allen, die jetzt angerufen haben. Dankeschön, Hermann Josef Tenhagen. Alles Gute natürlich auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Wer jetzt nicht durchgekommen ist, sondern noch in der Leitung ist, unser Anrufbeantworter bleibt angeschaltet den ganzen Tag für alle Ihre Fragen rund um Corona, die Sie sich jetzt Ihnen stellen in diesen Tagen. Sie können sich weiter melden bei uns oder schreiben an corona@deutschlandfunkkultur.de. Wir sammeln Ihre Fragen, geben Sie unseren Experten die Antworten hier im Deutschlandfunk Kultur.